Gut, fangen wir mal an. Es ist 9 Uhr, sieht noch ein bisschen leer aus. Ich glaube, ein paar Leute waren gestern Abend länger da und sind heute Morgen vielleicht noch nicht ganz fit, aber die werden dann auch noch reinkommen. Aber es muss losgehen im Programm. Freut mich, dass immerhin doch einige hier schon reingefunden haben. Ich finde ganz interessantes Thema, weil Kugis, ich glaube, Kugis benutzen wir alle, die wir hier auf dieser Konferenz. Hört man mich noch? Kugis benutzen wir alle, die wir hier auf der Konferenz sind. Und ich finde es spannend zu sehen, wie ein Projekt von den winzigen Anfängen zu dem geworden ist, was wir jetzt haben. Und das wird uns Marco erzählen. Marco ist im Board of Directors von der OSGEO und auch von der QGIS-Organisation und hat aus dem Geschäftsführer von OpenGIS, und der hat also schon ganz viel Erfahrung mit all dem her, und der wird uns erzählen, wie das alles so gekommen ist.
Danke. Guten Morgen alle. Heute probiere ich mal kurz zu zeigen, was in den letzten eigentlich 21 Jahren im QGIS-Welt passiert ist. Letztes Jahr wurde QGIS 20, deswegen war es so ein bisschen die Veranstaltung, mal zu schauen, in der Vergangenheit, was da passiert ist. Ihr werdet kleine Katzen und kleine Hunden sehen in dieser Präsentation, weil ganz am Anfang von QGIS war das völlig ein Thema. Alles hat in 2002 angefangen. Für die, die ein bisschen die Sport gerne haben, mögen Sie vielleicht erinnern, Salt Lake waren so die großen Olympiaden damals. Es fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit. Also für mich war es, weil es ja eigentlich halbe meines Lebens ist. Und damals hat ein Herr aus Alaska im Juli mal so eine Release Note gemacht. Hey, ich habe da ein Programm geschrieben, QGIS, wo Geometrien zeigen kann, die im PostGIS gespeichert sind. Es gibt keine Kartennavigationstool, Zoom, Map, Panning und so weiter, keine User Interface, keine Symbologie-Einstellungen. Grundsätzlich geht es darum, dass man Geometrien vom PostGIS anschauen kann. Das ist, für was QGIS am Anfang gebaut wurde. Damals hat es nicht QGIS geheißen, sondern Quantum GIS, hat man aber auch schon hier ganz am Anfang mit Abkürzungen gearbeitet. Im 03 ist dann weitergegangen. Man hat Version 001, 003, also die man sieht hier, sind alle diese Versionen relativ schnell nacheinander gekommen und immer wieder publiziert. Im späteren Jahr ist dann Version 02 rausgekommen, wo man schon mal einen Changelog gemacht hat. Man hat angefangen, sich zu merken, was ist da drin, hat man Rasterlayer eingefügt, man hat Session Management und so weiter und so fort. Also ihr seht schon relativ aktiv am Anfang an, wie man so kennt vom Open Source Projekt. Am Anfang hat man so einen großen Schub an Motivation, man will was, man macht das, und dann wächst das Ganze relativ schnell am Anfang. Und dann kam das Wichtige. Man hat angefangen, also Gary hat angefangen, Leute zu suchen, die dem Projekt mithelfen. Gewisse Leute sind hier im Saal, die relativ früh dabei waren. Ich hoffe, ich habe meine Facts korrekt beieinander und sonst einfach merken. Gary hat angefangen, Leute zu suchen, relativ früh mit Tim Sutton und dann eben Marco Hungentobler, der auch hier im Raum ist, relativ früh. Und die haben sich entschieden, es gibt nichts Besseres, als unsere Haustiere zu brauchen als Splash-Screens. Also alles, was ihr seht, heute sind alle Splash-Screens grundsätzlich von QGIS vom Anfang an bis den letzten Teil. Hier haben wir Madison, ich glaube, das war Garys Hund. Später kam Baby, ein Maus auf eine Maus. Das weiß ich nicht, wem es gehört. Aber eben, da waren so wirklich die Haustieren. Man sieht, wie fest eigentlich das Projekt persönlich ist. Und was schön ist, ist, dass wir auch heute noch probieren, Splashscreen zu machen anhand von Städten, wo wir Meetings gemacht haben, weil es eben noch persönlich ist. Also wir sind eine sehr enge Community, die gut zusammenarbeitet und die gerne das auch zeigen nach vorne. Und deswegen hören wir immer die Städte, wo wir unsere Meetings machen, mit einem Splashscreen. Danach kam Bandit, das ist, glaube ich, Tims Hund. Und später war noch Simon. Und den hat man natürlich schon damals gemerkt, ja, Hunde kommen gut in Internet an, aber Katzen sind eigentlich das Wahre. Und da hat man mit Katzen angefangen. Simus hat in 2005 dann endlich auch Reproduzierung der Daten gebracht, also endlich schon Reproduzierung automatisch von der Daten gebracht. Also in 2005 konnte QuantumGIS anfangen, auch Daten umprojizieren und nicht einfach nur das zu nehmen, was vom PostGIS rauskam und das zu darstellen. In 2006 hat man gemerkt, okay, das Projekt wächst, das Projekt wird hat immer mehr Leute involviert, also wir brauchen Infrastruktur. Und Gary hat da sein erster Mail am QGIS Developer Test, am QGIS Developer Mailing List. Natürlich, das erste Mail heißt immer und bei jedem Projekt Test. Und man schreibt nichts im Inhalt, damit irgendwann jemand eine Präsentation darüber machen kann mit einem leeren Slide. 2007, das ist, wenn ich angefangen habe, mit QGIS zu arbeiten, sogar ein bisschen früher, haben wir dann angefangen, nicht mehr mit Haustieren. Ich glaube, wir hatten keine Haustiere mehr, sondern es waren mehr Release als Haustieren da. Und deswegen hat man gewechselt und hat man gesagt, ja, we go to the moon. Wir fangen an, mit Mondnamen zu arbeiten. In 2007 sind auch die OSGO for Windows Bindings gekommen. In 2008 ist dann QGIS, also QuantumGIS, in der Version 0.10 ein OSGO Graduated Projekt geworden. Sieht schon relativ lang her, das sind 15 Jahre her. Wir sind ein großer Teil von OSGO, wie gesagt hast. Wahrscheinlich braucht fast jeder in hier QGIS im täglichen Arbeit. Es ist da ein großes Projekt, der viel User hat. Nach der OSGO Graduation hat man natürlich das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir uns wirklich auch physisch mal treffen. Wenn ich dann die Foto hier schaue, habe ich ein, zwei, drei Personen mindestens im Raum hier, die auf der Foto sind. An der Foskis sind noch zwei, drei andere da, sind einfach nicht hier. Also die Community, die schon damals dahinter war, ist immer noch sehr stark. Diesen Bild sind vielleicht 5 Personen, die nicht mehr in der Community sind, weil sie einfach weitergegangen sind. Andere Projekte, andere Sachen, Leben ist passiert. Und das ist das Schöne. Da habe ich die große Ehre, Chair der QGIS Projekt zu sein. Und es ist eine Freude zu sehen, wie gut die Community eigentlich miteinander arbeiten. Und ich denke, wir können sicher auch von anderen Communities vieles lernen, aber wir können auch sicher vieles an andere Communities noch mitgeben, wie man gut in der Community arbeiten kann. Jo, da bin ich in der falsche Richtung gegangen. Wir waren bei den Namen, bei den Monden und irgendwann sind wir Ganymede, Io und so weiter, bis in 2010, als wir bei einem Mond gelandet sind, die trademarked war. wenn ich mich nicht täusche, war es Tethys, oder? Ja, Tethys, genau. Wir sind auf Tethys gelandet und jemand hat gewundert, nö, Tethys gehört uns. Und bevor wir irgendwie Trademarks, Issues hatten, aber wir haben gefunden, okay, Moons sind eh nicht mehr cool, wir wechseln wieder zurück auf die Erde. Und im 2011 sind wir zurück nach Copiapo. Damals hatte, vielleicht mögt ihr euch erinnern, einen großen Minenunfall. Es waren 50 Leute in einer Mine blockiert und irgendwie hat sich so ergeben, dass wir uns entschieden haben, komm, lass mal die Namensgebung ändern. Es hat relativ kurz gedauert, bis wir gemerkt haben, es ist eigentlich nicht cool, den Software nach Katastrophen zu nennen. Wollen wir eigentlich nicht. Deswegen sind wir bei Städte geblieben, aber haben gefunden, wir wechseln eben dort, wo wir unser Hackfest damals, Contributors Meeting heute heißen, wo wir unseren Treffer eigentlich machen, nennen wir unsere Versionen so. Und somit sind wir zu 1.7 Wrocław gekommen, dann ist Lisboa, wo wir an etwas relativ Großes gearbeitet haben, die ganze Version 2.0. Persönlich sehe ich Qgis als bis 0, also bis Version 1 war wirklich ein Garageprojekt, wo viele motivierte Leute mitgearbeitet haben. Denn Version 1 war so ein bisschen die Teenage-Time, so völlig extrem viel gewachsen, extrem viel passiert. Und in der Version 2, so ab 2013, ist dort, wo man ein bisschen junge Erwachsene geworden sind. Da sind wirklich sehr viele Sachen reingekommen, die wirklich den ersten großen Schritt am Qgis gebracht haben, auch in der Userbase. Also mit 2.0 und dann auch bis zu 2018 ist Qgis extrem populär geworden, extrem viel gebraucht worden. Und hat sich sehr, sehr gut verbreitet. Die ganze Version 2.0 war geprägt durch alle Hackfest, die wir gemacht haben. Außer Version Qgis 2.4 und 2.0. Also Qgis ist dort, wo Gary wohnt. Wir haben noch nie in Alaska ein Hackfest gemacht, aber es war halt naheliegend, am Garys Hort eine Version zu geben. Und Dufour war meine Idee, damit wir nicht mit Höngerberg als Versionsname händen, was international vielleicht ein bisschen schwierig gewesen wäre zum Ausdrucken. In 2013 bei Phosphogy in Nottingham hat Tim Sutton präsentiert die erste Version für Qgis für Android und Version 2.18 gleichzeitig. Es war so die erste Konferenz, wo wirklich auch die mobile Geräte ein Thema waren. In 2014 hatten wir das erste Budget-Report, Andreas' Lieblingsthematik. Und Qgis.org ist geboren. Also den Verein inter Qgis.org ist offiziell ein Schweizer Verein mit Statuten und alles nach Schweizer Recht. Und das wurde auch im 14 geboren. Es funktioniert so, dass es gibt einen Project Steering Committee. Und im Steering Committee, drei davon sind Teil vom Board. Das ist eigentlich nur eine offizielle Sache. Es hat keinen, also wir funktionieren auf der Project Steering Committee auf Konsens. Und unten, also wir werden gewotet von Landesgruppen und von Community-Mitgliedern. Pro Landesgruppe gibt es einen Community-Mitglied. Im 2015 hat Gary gesagt, 13 Jahren genug gegeben. Ich würde gerne einfach mal nur zuschauen, wie das Ganze weitergeht. Ihr macht das gut und viel Erfolg. 2015 war auch das Jahr, wo Google Trends sagt, dass wir Esri an der Interesse überholt haben. Sind Statistiken, also es braucht immer in einer Präsentation eine Statistik mit einem Grafik, der nach oben geht, und ich bin extrem happy, dass das so ist. Es gibt Länder, wo das durchaus der Fall ist, es gibt Länder, wo das überhaupt nicht der Fall ist, also Statistiken muss man immer so anschauen. In 16 haben wir das Grand Proposal ins Leben gerufen. Da geht es darum, Features zu bauen, die sehr schwierig sind zu verkaufen von Firmen oder die Leute nicht gerne machen, weil es eher ein bisschen langweilig sind zu machen, aber sehr wichtig. In 17 wurde das Server, QGIS Server, WMS als OGC compliant zertifiziert. Und im 18 waren wir dann soweit, dass wir an der Version 3.0 waren. Und das war für mich, wo QGIS wirklich explodiert ist. Das ist, wenn man wirklich ein Major Software geworden ist, wo einfach extrem viele Leute noch eingestiegen sind und immer noch einsteigen. Das ist wirklich so die Erwachsenseinphase, wo wir uns jetzt völlig befinden. In 19 war dann plötzlich auch Zeit, wo wir immer mehr Meetings hatten und so ein bisschen mit Kommunikationsplattformen, die dann in 20 ein bisschen eskaliert ist, das Ganze. Wir haben alle Hackfest aufgehört wegen Covid und haben dafür das QGIS Open Day, ist immer am letzten Freitag des Monats, haben wir das erst eingeführt, da kommen, es ist eine digitale Veranstaltung, wo Leute einfach sich einschalten können und schauen. Es gibt immer interessante Präsentationen über verschiedenste Themen, sei es von User, sei es vom Entwickler, sei es vom Board, also lohnt sich reinzuschauen. Wir haben auch eine neue Environmental Policy da gemacht, als Vorbereitung denn für die nächste Eggfest. Findet ihr alles auf QGIS.org. So, um in Relation zu setzen, schon QGIS für Android ist 10-jährig geworden, also es ist eine lange Geschichte, QFIL mittlerweile 10-jährig geworden. Hat man sich schon damals gefragt, ob es QGIS oder Quantum ist, heißt es. Aber eben, es ist, wenn man so sich im Softwarezeiten überlegt, das sind lange Zeiten, schon nur für die mobile Version, die Desktop-Version ist mit 20 Jahren eigentlich eine extrem erfolgreiche Softwaregeschichte. Und zum Glück, letztes Jahr konnten wir uns wieder treffen in Florenz und haben so unseren 20-jährigen Geburtstag feiern können dort. Ihr seht auf den Fotos, dass gewisse Leute, die aus der ersten Foto sind, auch wieder da drin sind. Das Wichtige, und da komme ich zu meinen letzten paar Slides, wir wollen die nächsten 20 Jahre auch noch da sein. Wir wollen QGIS auch weiterhin pushen und deswegen sind wir auf auch finanzielle Hilfe, wir brauchen auch finanzielle Hilfe, deswegen haben wir diesen Frühling einen Crowdfunding Call gemacht, um unsere Sustaining Base, also die Sustaining Members, Basis ein bisschen zu verbreiten. Ziel ist nicht, einfach einmalige Geldspenden zu bekommen, sondern ist wirklich neue, langfristige Sustaining Members zu bekommen. Und da, das Beste, was ihr machen könnt, ist, das weiterzuteilen an euren Firmen, euren Bekannten, euren Auftraggeber. Das ist eine extrem wichtige Thematik. Wir brauchen finanzielle Mittel, um ein Projekt zu unterstützen, denn täglich fast 700.000 Mal geöffnet wird weltweit. Nur von Leuten, die ans Internet verbunden sind und nicht ausgeschaltet haben, die Plugins-Check zu machen. Wir haben als für die nächsten Zeiten, wir sind am Arbeiten an einer Vision und wie ihr seht im Hintergrund an eine neue Webseite, damit das Ganze auch noch ein bisschen mehr die Sprache haben kann, für jetzt einen Entscheidungsträger, der nicht weiß, was QGIS ist, dass man ihm zeigen kann. Das könnt ihr anschauen, das wollen wir in unserer Organisation haben. Das wisst ihr. Letzten wichtigen Punkt. In April haben wir eine User Conference und Contributor Meeting in den Bosch in Holland, 18. bis 23. April 23. Da kann man sich immer noch anmelden. Macht mit, ich bin sicher, ihr macht schon vieles. Auf der Webseite kugis.org, get involved, da findet ihr alle diese spannenden Thematiken, die, die man, ja, wo man helfen kann am Projekt. Und so, danke vielmals. Und falls ihr Fragen habt, gerne.
Ja, danke schön, Marco, für den interessanten Vortrag. Ich finde es sehr spannend zu sehen, wie von dem kleinen, hemdsärmeligen Projekt, ja, wo man sagt, da unsere Haustiere bilden wir hier mal ab und so, doch ein recht professionell aussehendes Projekt daraus geworden ist, wo man sich über alle möglichen Sachen Gedanken machen muss, eben über Geld reden muss, über Organisationen sich Gedanken machen muss und so weiter. Wie sieht's denn aus? Gibt's Fragen? Sie können entweder Fragen im Venueless stellen, dann sehe ich die hier, oder auch im Raum, wenn irgendjemand eine Frage hat, gerne melden. Dann würde ich mal anfangen hier mit dem Venueless. Da ist eine Frage, wer mit Kugis groß geworden ist, konnte langsam hineinwachsen. Ist es eine Art Kugis Light, ist es angedacht, eine Art Kugis Light herauszubringen, um den Einstieg zu erleichtern?
Geplant ist es nicht. Man kann Kugis natürlich sehr fest runterkonfigurieren. Also es geht wahrscheinlich darum, dass es so viele Tasten da sind. Man kann es runterkonfigurieren, dass wenige Tasten da sind. Was man sonst auch sicher machen kann, und wir das öfters gesehen haben in den letzten Zeiten, ist Qfield auf den Desktop zu brauchen. Da kann man den wirklich einen ganz einfachen Interface haben, wo sehr viel weniger Tasten hat, und es geht darum, wenn man die Daten einfach erfassen möchte und nicht so viele Buttons haben. Ja. Funktioniert auf Windows und Linux und MacOS, von dem her.
Gut, haben wir noch Fragen? Dann habe ich mal eine Frage. Ich bin ja selber Softwareentwickler und jetzt an Kugis so nicht beteiligt, aber an anderen Sachen. Und da ist immer wieder so die Schwierigkeit, auf der einen Seite will man immer zu neue Features einbauen, und das ist auch das, wo häufig mal Geld reinkommt, dass jemand sagt, ich brauche hier diese extra neue Funktionalität. Aber 20 Jahre Code, der muss ja auch gepflegt werden und der muss aufgeräumt werden, und das unterschätzt man manchmal so, was da alles gemacht werden muss, um das Ding überhaupt am Laufen zu halten, dass es jetzt mit der neuen Qt funktioniert zum Beispiel, mhm, und sowas. Wie geht ihr damit um?
Genau, das ist genau, wofür wir Budget brauchen. Weil, wie du gesagt hast, das ist sehr einfach, eine neue Funktionalität an jemanden zu verkaufen. Das machen die Firmen, die Freelancer, die Volunteers. Das ist extrem einfach. Neue Sachen in Kugis reinzubringen, kommerziell ganz, ganz einfach. Alte Sachen zu pflegen, Infrastruktur zu pflegen, Servers zu pflegen, Packaging, das alles ist extrem schwierig an jemandem alleine zu verkaufen. Und deswegen gibt es Kugis.org mit einem Budget. Und dafür wird das ganze Geld grundsätzlich gebraucht, was nach Kugis.org reinkommt. Jedes Jahr stellen wir ein Budget auf, und da drin steht das Bugfixing-Programm, das Packaging ist drin, Reviews, also einfach im kleinen Rahmen so viel das Budget erlaubt. Und das Jahr haben wir fürs erste Mal Budget-Position geschrieben für eine Vollzeit-Dokumentationsposition, also eine Person, die wirklich völlig für Dokumentation da ist, und eine, die für Infrastruktur da ist. Ziel ist natürlich schon, dass man diese Sachen auch weiterführen kann und man den Kernentwickler auch sagen kann, look, da kannst du 20% deiner Zeit auf Bugfixing fokussieren und bekommst es vom Kugis.org bezahlt, weil es eben viel schwieriger ist, das sonst zu verkaufen. Natürlich können auch Individuelle und Firmen dazu beitragen, indem sie selber an ihre Kunden auch solche Sachen verkaufen. Nicht nur shiny neue Features verkaufen, sondern auch das Projekt muss gepflegt werden. Also das ist auch Teil von was individuelle Entwickler und Firmen auch machen sollten.
Ja, danke schön, Marco. Haben wir noch eine schnelle Frage? Jemand? Ganz da hinten.
Ja, ich habe eine Frage. Soll in Zukunft auch der SMYC-Farbraum unterstützt werden in QGIS? Weil das ist ein Punkt, der mich oft davon abhält, QGIS zu
nutzen. Ich höre ganz schlecht, Entschuldigung. Also ich höre gar nicht eigentlich, da bist du unten.
Die Frage war nach dem CYMK-Farbraum, aha, ob das in QGIS unterstützt wird.
Also kurze Antwort, nein. Lange Antwort ist, es ist was, was wir am Anschauen sind und es ist eine größere Sache, die, also erstens mal, wir brauchen ein Budget, um das umzusetzen. Wir haben aber schon gewisse Abklärungen mit Qt-Entwickler auch schon getroffen. Und es ist nicht einfach etwas, das auf so auf die Schnelle passieren kann mit 10.000 Euro als Budget. Also es ist eine größere, ich weiß jetzt nicht mehr, eine größere, voilà, eher zwischen 100.000 und 200.000 Euro Arbeit. Und dafür müssen wir jetzt, wenn wir sagen, ja, wir gehen in diese Richtung, müssen wir anfangen, Leute zusammenzusuchen, die Interesse daran haben, das Ganze zu sponsoren.
Ja, danke schön, Marco. Applaus nochmal für den Vortrag.